Nee, aber stell dir mal vor, du bist als wirklich stinknormales, unterdurchschnittliches Podcast-Arschloch, äußerst irgendeinen Verdacht, irgendeine dumme Theorie und du triffst haargenau ins Schwarze und auf einmal kippt da ein KGB-Offizier in Moskau vom Stuhl.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So, fantastisch. Mike, es tut mir sehr leid, dass es heute so hektisch ist bei mir, aber heute ist ein ganz, ganz großer Tag. Ihr wisst ja...
Ja, du Stressbeutel.
Ey, ohne Scheiß, wir nehmen den Podcast ja immer an einem anderen Tag auf, als ihr den hört, logischerweise, weil es muss ja bearbeitet werden. Und dieser Tag ist immer der Dienstag. Und der Dienstag ist, also ihr wisst schon, was passiert ist, weil ihr hört es ja nicht am Dienstag, aber für mich ist sozusagen gerade der Moment, bevor es passiert, dementsprechend...
Vielleicht wissen ja auch noch nicht alle, was passiert ist.
Meinst du, ich soll in diesem Podcast drüber erzählen, was passiert ist?
Also was passieren wird, was daraufhin passiert ist, weißt du ja selber noch nicht. Das macht dich also ein bisschen unentspannt, verständlich. Nein, nicht unentspannt, aber wie soll man sagen, gespannt.
Ich habe die letzten 2 Tage fast nicht geschlafen, Mike. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das so irgendwie doch mitnimmt.
Ja, also ich sehe schon, du hast auch kein Duschtuch heute um. Ne? Also das hat auch, die Körperhygiene hat auch gelitten.
Nee, Haare habe ich gestern schon gewaschen.
Ach so.
Damit ich für den heutigen Tag frisch aussehe. Aber wie du mich gerade siehst, so sonderlich frisch sehe ich doch nicht aus.
Ja.
Ja, aber Mike, du weißt ja schon, was passiert. Die habe ich das ja schon.
Schneidest du dir jetzt auch noch die Haare ab?
Hast du das Video gesehen mit den Armbändern?
Nee, das habe ich mir nicht ganz angeguckt, aber ich fand es sehr cool, wie es angekündigt war und so. Das ist ja wirklich schon, ja, wie man sagt, ein End of an Era ist. Dieses Video ist mir schwer gefallen. Fand ich ganz cool als Cliffhanger.
Naja, ist schon ein bisschen nerdy, irgendwie das so darzustellen. Aber also für mich bedeutet das ja tatsächlich was, auch wenn das irgendwie viele Leute vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber es ist ja im Endeffekt irgendwie so eine Zeitepoche. Und als wir diesen Podcast angefangen haben, war ich da ja noch irgendwie drin. Weil wir haben ja vor Corona angefangen.
Ganz genau, um das nochmal zu betonen.
Genau.
Das ist kein Corona-Podcast.
Wie so viele da draußen, die einfach nur trendy sind. Nee, wir haben das aus purster Überzeugung gemacht. Nee, und in dieser Zeit mit dir habe ich meinen Lebenswillen, ist diese Phase dann halt beendet worden. Ne? Aber es haben sich andere Dinge ins Leben quasi gemischt. Ne?
Genau.
Und anstelle jetzt das Leben zu leben, sitze ich jetzt mit dir im Podcast und spreche drüber, wie andere das tun.
Naja, ganz genau. Ja, so ist es eben. Das ist so ein bisschen Eunuchentum, ne? Mhm. Du weißt, wie es geht, aber machst es selber nicht. Ja, das kann schon sein. Normalerweise trifft das immer eher so auf Finanzberater und Finfluencer zu oder so.
Mhm.
Weißt du, die Typen, die dir erzählen, wie reich man wird, das sind für mich immer so alles Eunuchen. Die wissen, wie es geht, aber können es irgendwie selber nicht. Sonst würden sie nicht so ein beschissenes Video machen.
Naja, machen diese beschissenen Videos, weil sie wissen, wie es funktioniert, nämlich indem man diese beschissenen Videos macht.
Ja, also, natürlich, klar, weil es aber halt den Inhalt des Videos ad absurdum führt. Ne? Höchstens ein Finfluencer wird ein Video machen, wie man Finfluencer wird. Das wäre konsequent und
das ist
ja,
so wie Soziologieprofessoren, quasi wiederum neue Soziologieprofessoren produzieren.
Auch in der Philosophie
oder Philosophie,
so. Ne?
Ja.
Also die einzig richtig coolen Jobs, die es in der Philosophie gibt, sind ja eigentlich nur in Forschung und Lehre an der Uni. Das ist so ein Biotop, wie so ein Glas, was du verschließt, weißt du, und was über Jahrzehnte dann sich selber erhalten kann.
Ich meine, du musst dir mal vorstellen, dass der bekannteste Philosoph Deutschlands selber ja keiner ist, weil er Germanist ist. Das ist ja, ne, also du, selbst Leute, die keine studierten Philosophen sind, können dir
da... Du meinst
quasi,
lebend?
Na, ich meine jetzt Brecht. Ja. Ne, überhaupt. Aller Zeiten, meine
also,
aller Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, der bekannteste deutsche Philosoph Brecht, um Gottes Willen. Also da sind jetzt hier gerade, was weiß ich, Nietzsche, Kant, Heidegger, Habermas hätte ich fast gesagt, der lebt noch. Die sind gerade an Sargdeckel geschlagen, wobei natürlich Heidegger immer mit Vorsicht.
Also alle mit Gott Vorsicht eigentlich, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke.
Findest du?
Alle von denen also, haben so ihre Downturns oder im, also Auslegungen, die missbraucht also, worden sind oder problematisch.
Ja, na gut, klar, aber Heidegger war jahrzehntelang NSDAP-Mitglied, ne? Also das ist dann schon ein Unterschied zu
Kant. Meinst du, Kant wäre nicht auch NSDAP-Mitglied gewesen? Ich bin davon, überzeugt nee. Davon.
Kant?
Kant. Nee,
nie im Leben. Nie im Leben. Nee. Jetzt sagst du mir auch noch, Marx wäre NSDAP-Mitglied gewesen oder was?
Hey, na, was das hat ja, das ergibt ja gar keinen Sinn. Philosoph. Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn. Das ist ja jetzt ja reine Provokation. Ja, aber guck mal, da haben wir jetzt einen Podcast-Titel. Wäre Kant ein Nazi gewesen? So, ne, einfach mal ein bisschen eine spitze These reinhauen und schon produzierst du Klicks.
Also
und so
muss und genauso ich deine reine Vernunft kritisieren jetzt.
Schau, und rein deswegen auf dieser Basis funktioniert halt dieses Rumphilosophieren von diesen Influencern, sei es jetzt nun Brecht oder seien es jetzt diese Finanz-Influencer, die am meisten eben ihren Aufschlag da zur Wirksamkeit führen, wenn sie es eben mit irgendwelchen steilen Thesen kombinieren. Da hatte ich jetzt letztens auch was gemacht zu einem anderen Podcast, einem anderen sehr erfolgreichen Podcast in Deutschland, neben unserem.
Ah, gibt's noch, ja.
Ach so, ja. Ja, es geht weit abgeschlagen. Weit abgeschlagen gibt es doch so andere Podcasts, habe ich gehört. Klar.
Du hast was für Festen Flauschig gemacht, ja.
Nee, ach du, wir können nicht jede Folge über Olli Schulz sprechen. Hast du dir das Album mal angehört?
Nee, also wie gesagt, ich wurde in 1000 Stories markiert mit Olli Schulz Songs. Insofern habe ich da etliche Songanfänge gehört, aber muss nicht sein. Ich habe aber auch viele Props gekriegt für meinen Rant.
Was, wirklich?
Also ich scheine da nicht ganz alleine zu
sein. Wer kann denn Olli Schulz nicht leiden? Das verstehe ich nicht.
Was heißt denn nicht leiden? Ihn kenne ich überhaupt nicht. Insofern muss ich mich da dem Spruch beipflichten. Also wenn du meine Telefonnummer nicht hast, dann kannst du dir kein Urteil drüber bilden, ob du mich leiden kannst oder nicht. Ansonsten ruf mich an und sag mir, was dein Problem mit mir ist. Und wenn das nicht geht, dann kannst du dir kein Urteil bilden. Na, also rein persönlich nicht. Rein auf der Rezeptionsebene, was er so künstlerisch in Anführungsstrichen gucken lässt.
Aber du hast das Album nicht gehört.
Nee.
Also kannst du dir das so wirklich nicht erlauben, diese Meinung?
Ich habe auch über das aktuelle Album nicht eine einzige Aussage getroffen. Ich habe nur über die Live-Präsenz von ihm geredet und das, was bis dahin war. Als ich damals gerantet habe, wusste ich noch nicht mal, dass er genau in der Woche meines Rants ein Album rausbringt.
Das war bestimmt auch so eine kosmische Schwingung, die dich dazu
verleitet. Absolut, das kann sein. Und manche Leute werden ja von kosmischen Schwingungen bevorzugt, beglückt, sind halt Glückskinder. Ist doch schön. Ich freue mich. War allerdings eine schwache Chartwoche.
Hast du dir das angeguckt, ja?
Ja, ja.
Kannst du darüber sprechen oder ist das in der Geheimkaste der Musikunternehmer?
Also das weiß ich jetzt nicht.
Also ich würde mich schon mal interessieren, von welcher Größe man da spricht. Redet man da von 10.000 Alben oder redet man da von 1.000 Alben oder redet man vielleicht nur von 500 Alben? Nee,
also das muss man unter Kollegen, weiß ich jetzt nicht, ob ihm das recht wäre, wenn ich da eine Zahl nenne, deshalb mache ich das nicht. Aber man redet da nicht von 10.000 in Alben, auf keinen Fall.
Nee. Gibt es eigentlich noch Wochen, wo du 10.000 Alben brauchst?
Ja, naja. Also wenn Depeche Mode oder irgend so eine, oder Rolling Stones oder Rammstein oder irgendwas veröffentlichen, dann sind das zehntausende Platten, die du da pro Woche verkaufen musst, um da mitmischen zu können.
Kommen wir mal zum Thema Veröffentlichen. Ich möchte wir müssen das Thema kurz mal besprechen, weil es, wie gesagt, ist, ich bin deswegen ziemlich hippelig. Du weißt doch, was heute passiert. Das habe ich dir doch erzählt.
Ja, natürlich weiß ich das.
Ich habe Mike tatsächlich schon lange eingeweiht in meine Gedanken und mir seine Meinung dazu natürlich auch angehört, weil ich seine Meinung sehr schätze zu Themen. Genau. Also jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, hattest du mir dazu geraten oder abgeraten oder hattest du dich neutral gehalten? Ich weiß es gar nicht.
Ich bin Jurist und habe, ich habe aber bestimmt gesagt, es kommt drauf an, was du da irgendwie machen wirst. Also das soll natürlich nicht so aussehen, als ob du dich biegsam nach vorne beugst und dir Gebührengelder einführen lässt und dir alles andere komplett egal ist, ne? Also so darf das natürlich irgendwie nicht. Das muss einfach deine Authentizität im Vordergrund stehen, ne? Und ich glaube, wenn du den Leuten sagst, ey, wird sich einiges ändern, aber grundsätzlich bleibt's, wie es ist, werden dann die Leute, die es wert sind, dir zu folgen, kein Problem damit haben. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe also die Frage, die sich mir stellt, ist, inwieweit ist die Kritik, die ich im Vorfeld hatte an Funk, also es, um das ganz kurz zu machen, ich bin jetzt sozusagen bei Funk. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist die Sache quasi schon gelaufen und announced worden.
Ja, also erklär nochmal ganz genau, Funk, da bist du dann im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien unterwegs.
Also ne? Um genau zu sein, habe ich mit dem MDR einen Vertrag und der MDR im Zusammenhang mit mir liefert sozusagen im Verlauf der nächsten 12 Monate Beiträge über meinen Parabelritter-Kanal im Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen sozusagen an. Ne? Also diese Beiträge werden für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Zuge dieses Netzwerk für die eher jugendliche Zielgruppe da produziert. Genau. Und die Distributionsplattform dessen ist mein Parabelritter-Kanal. Also nicht der ganze Rest, alles andere nicht, sondern wirklich ganz konkret das, was dort läuft. Und an und für sich ist das ja eigentlich kein Drama oder kein großes Problem, sage ich jetzt mal. Also wenn du dich damit normalerweise nicht beschäftigst oder nicht in der Internet-Bubble unterwegs bist, würdest du da denken, ja, super geil. Aber auf YouTube hat Funk halt so einen gewissen Ruf mittlerweile sich erarbeitet, weil da einige Sachen in den letzten Jahren so kritikwürdig oder diskutabel waren. Und meine Angst jetzt im Vorfeld des Releases, und ich bin dann mal gespannt, wie wir dann im nächsten Podcast da sitzen und ein Fazit ziehen sozusagen. Meine Angst davor ist jetzt einfach, dass eben dieser Ruf jetzt auf mich dann übertragen wird. Auf der einen Seite und in diesen politischen Debatten, die da geführt werden, das quasi als Totschlagargument benutzt wird, so von wegen, naja, der gehört ja jetzt sozusagen zur Staatspropaganda, der kann ja jetzt grundsätzlich nicht mehr neutral darüber berichten, obwohl, also erstens, ja, der Vertrag mich zu überhaupt nichts zwingt dahingehend und zum anderen, du ja in so einem rechtlichen und gesetzlichen Kontext noch viel vorsichtiger agieren musst, wenn du irgendwie ohne Basis von Fakten sozusagen an Karren pisst. Ja, also im Endeffekt bin ich jetzt viel mehr dazu gezwungen, ordentlich zu arbeiten als vorher, wo ich es eigentlich gar nicht war. Also
de facto. Ja, natürlich, klar, aber das hat dich ja vorher auch ausgezeichnet, dass du das schon versucht hast, auf einem Niveau zu halten, obwohl du das eigentlich gar nicht musst. Das musstest in Anführungsstrichen, ne? Weil das ist ja eine Qualität, die da viele deiner Follower an dir schätzen. Und also wer allein dieses Label öffentlich-rechtliche als Gegenargument für eine Darstellung benutzt oder so, also mit dem braucht man auch nicht diskutieren, ne? Also das ist, ich sehe das wie bei jedem anderen öffentlich-rechtlich geprägten Medium, wie einem Fernsehsender oder einem Radiosender zum Beispiel, da gibt's Formate, die sind scheiße und da gibt's Formate, die sind gut. Da sehe ich nicht, dass dieses Label, was da drüber steht, das einzelne Format irgendwie, also Format im Sinne der einzelnen Sendung oder des einzelnen Produktes. Ich habe das ja auch so verstanden, die haben ja jetzt nicht mit dir einen Künstler- oder Autoren-Exklusivvertrag oder so, die haben dieses eine Format von dir und ansonsten kannst du ja trotzdem weiterhin machen, was du willst, ne? Also da quatscht ja keiner in einen Eisberg rein oder in unseren Podcast oder irgend sowas.
Nee, gar nicht. Also ich fände es natürlich schön, wenn wir unseren Podcast noch als den Vorzeige-Ost-Podcast noch beim MDR unterkriegen würden. Also wäre ich jetzt persönlich offen dafür, aber...
Aber da würde mich schon mal interessieren, wie weit man denn da gehen kann, bis da sich mal jemand vom MDR meldet und sagt, sorry.
auf was? Naja, das Problem wäre, dass wir dann gezwungen wären, unsere Aussagen faktisch zu belegen. Ne? Also da ist die Frage, wollen wir uns das überhaupt antun oder wollen wir lieber weiter Viertelwahrheit?
Was heißt, wir sind gezwungen, unsere Aussagen faktisch, also wenn das, das muss halt im Bereich der Meinungsäußerung sein. Ne? Also Falschfakten sind natürlich nicht von der Meinungsäußerung geprägt, aber wenn man, wie wir, fundiertes Halbwissen sich auf die Fahne schreibt, dann ist das ja sozusagen das Geschäftsmodell.
Ne? Ich find das auch wichtig, also,
das ist ja, als ob du bei Wer wird Millionär kritisierst, dass da immer 3 falsche Antworten dabei sind.
Ja,
verstehst du, was ich meine?
ich verstehe, man garantiert ja sowieso für nichts. Nee, ich finde das auch wichtig, dass wir das auch regelmäßig sagen. Ne? Also man könnte den Podcast natürlich auch ganz anders aufbauen und vielleicht kriegt man da ja auch noch eine kleine Professionalitätssteigerung in Zukunft hin, dass wir sagen, okay, wir bereiten uns da ein bisschen mehr vor auf ein zentrales Thema sozusagen pro Folge, dass man sagt, das ist so das zentrale Thema und der Rest wird dann halt wieder drumherum gebaut. Anders als jetzt, wo wir uns ja im Endeffekt nur so grob die Themen mal vorher überlegt oder durchgelesen haben, im besten Fall. Das ist natürlich der Punkt, es ist wichtig, dass man sagt, dass man in dem Moment nicht quasi die Faktenrecherche gemacht hat und dass es durchaus selber nochmal überprüft werden
Genau,
sollte.
Aber ich habe auch ein Feedback von vielen Leuten schon gehört, dass es gerade diese spontane Gefühls- und Denkregung einem Thema gegenüber, ohne fundiert was drüber zu wissen, ist für viele Leute wertvoll, das mit der eigenen Reaktion zu einem Thema abgleichen zu können. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber ist das gut?
Das mögen viele an einem Podcast.
Ja, aber ist das gut? Ist so. Also, ich weiß
es
nicht.
Manchmal ist es interessant. Ja, klar, auf jeden Fall.
Die Frage ist doch aber, nehmen das die Leute für bare Münze so? Ne, also nehmen die das, also wenn ich jetzt irgendwas sage oder du was sagst und die uns, vielleicht gibt es ja verirrte Seelen, die uns für Autoritäten halten und glauben das dann einfach so. Ne, und,
also meine Kinder auf jeden Fall nicht.
Ne, dann hättest du ja auch was falsch gemacht.
Ja, ja, natürlich. Nee, also da darfst du keine Scheiße. Ich meine, einem bestimmten Thema, von dem du nicht allzu viel weißt, hast du doch auch deine Denk- und Sprechstrategien, mit denen du dich da näherst. Ne? Das ist doch klar. Du äußerst, du ziehst Schlüsse aus Sachen, die du weißt, Querverweise, du äußerst Verdächtigung, du äußerst Vermutung und versuchst dich deinem Thema zu. Also ich denke, wir machen das, glaube ich, ganz ordentlich und ganz publik, um sich dann einem bestimmten Thema zu nähern. Ne? Das ist doch kein grundsätzliches Problem. Und das ist, glaube ich, für die Leute eben, habe ich als Feedback schon oft bekommen, eigentlich ganz interessant, dass da niemand mit einem ausgearbeiteten Pamphlet zu einem Thema irgendwie sitzt, sondern erstmal quasi, ja, so die erste Meinung zu einem Thema, was irgendwie aufschlägt, weil ich auch nicht immer darauf vorbereitet bin, was dich gerade bewegt oder Sachen, die mich zum Beispiel irgendwie bewegen, keine Ahnung. Also wenn ich dich jetzt drauf anspreche, was hältst du davon, wenn Bauern Misthaufen auf die Bundesstraße 5 kippen und da Autos reinrasseln und es gibt 5 Verletzte? Ja. Wo ist der große Aufschrei in den sozialen Medien, wie wir damals sich Klimakleber irgendwo festgeklebt haben und angeblich einen Rettungseinsatz behindert hätten oder so? Ne? Ich habe, ist natürlich eine sehr große Form von Whataboutism, aber in dem Fall, glaube ich, sehr, sehr angemessen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, allen meinen Bekannten in meinen sozialen Medien, mit denen ich da vernetzt bin, die sich da damals über diese Klimaklebersache aufgeregt haben, diesen Beitrag zu schicken und die zu einer Art Stellungnahme dazu aufzufordern, was sie denn davon nun halten und wo ihr Empörungsaufschrei jetzt eben ist. Ne?
Und was kam da schon zurück?
Ich habe ich jetzt noch nicht geguckt, keine Ahnung. Das habe ich jetzt so vormittags betrieben, während ich auf dich gewartet habe.
Also das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Das
würde mich mal interessieren. Und es würde mich ganz kurz auch interessieren von all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie denn ihr Gefühl zu genau dem ist, was du gerade ausgedrückt hast bezüglich lieber nicht ausgearbeitet und dann drüber philosophieren oder doch lieber mit einem fest vorbereiteten Pamphlet sozusagen antreten. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich hätte es genau andersrum gesehen, actually. Aber
ich glaube, die Mischform ist das Interessante, weil das ist ja auch ein Stück weit unser Geschäftsmodell. Das spontane Regung, das ist schon, glaube ich, ganz cool, weil Podcasts, die unter einer bestimmten Überschrift redaktionellen Thema abarbeiten oder so, die gibt es ja auch wie Sand am Meer. Ne?
Aber nicht mit uns. Das,
ja, aber da kommt auch da kommt viel weniger von deiner Persönlichkeit durch. Bei so einem, wenn es um sowas geht. Mhm. Ne? Das ist ganz einfach so.
Aber das ist ja nicht so interessant wie die Fakten.
Na, unterschätzt das nicht.
Auf jeden Fall habe ich gerade ein bisschen Schiss und bin übermüdet und hoffe, dass das jetzt alles glatt geht. Und
Das verstehe ich voll. Aber ich kann dir jetzt, wie soll man sagen, da wir ja beide im Bunker kurz vorm Abschuss der Rakete sitzen, kann ich dich da nur weiter bestärken. Aber ich kann das, glaube ich, echt ein bisschen nachvollziehen. Also du wirst dir jetzt gerade so vorkommen wie ich, wenn man so die erste Single einer Platte veröffentlicht und das erste Video kommt raus und man weiß nicht, ob es die Leute nun scheiße oder gähn finden oder schlimmstenfalls interessiert es gar kein Schwein. Ne? Stell dir mal vor, es findet überhaupt keinen Widerhall.
Ey, ohne Scheiß. Und das ist gerade so auch der zweite Gedanke, den ich jetzt bekommen habe. Ich mache mir jetzt seit Wochen Gedanken darüber und habe irgendwie so ein bisschen Schiss davor. Und am Ende wird es mal wieder laufen wie immer. Es wird einfach niemanden interessieren.
Ich glaube, das ist
relativ wahrscheinlich sogar.
Ja, du bist doch mit deiner Meinung sowieso für die Leute, die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, bist du doch sowieso schon schlafscharf und in diese Kategorie
eingeordnet. Ja, aber die haben dann recht. Weißt du, die schreiben seit Monaten, ja, wirst bestimmt auch vom Öffentlich-Rechtlichen bezahlt und Staatsmarionette. So, und jetzt haben die recht. Überleg dir das mal, wie das bei diesen ganzen Verschwörungsschwurblern jetzt plötzlich dann rüberkommen wird. So von wegen, wir haben es schon immer gesagt.
Ja, verschafft die Aufmerksamkeit auf der Seite. Na, ist doch in Ordnung. Also gibt keine schlechte Publicity in dem Fall, glaube ich. Also die Frage ist doch, was hält deine Kernklientel davon? Ne? Und ich denke, die vertrauen dir, dass du dich da nicht verkaufst. Das denke ich auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein richtiger Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung und das einfach mal auszuprobieren. Man ist ja nicht auf ewig verheiratet, ne? Und man geht natürlich, muss Kompromisse eingehen. Das ist völlig klar, weil man ja mit einem Partner arbeitet. Genauso wie wir beide Kompromisse eingehen. Du würdest den Podcast vielleicht auch etwas anders machen, als ich das mache. Aber man muss sich halt für das Produkt auch in einer Mitte treffen. Das ist doch aber völlig okay. Das ist ja auch der Mehrwert, der dann dabei rauskommt. Ne? Das ist also, ich finde, du hast da so ein bisschen eine falsche Wahrnehmung, dass du dich nur auf die negativen Aspekte von so einem Signing bei dir bei Funk konzentrierst. Es gibt doch auch einen Haufen positive Aspekte, die das mit sich bringen. Also so muss man das ja auch mal sehen.
Ich konzentriere mich halt auf die Sachen, die ich einschätzen kann und nicht auf die Sachen, die Hoffnung ausdrücken. Also beispielsweise, dass dadurch eine bessere Vernetzung zustande kommt oder diese Professionalisierung. Das sind ja alles irgendwie Hoffnungen, dass es besser wird irgendwie oder sich verbessert. Bei Sachen, die gut sind und schlechter werden, weiß man, das ist sehr wahrscheinlich.
Ja, es ist ja auch ein wichtiger Schritt in deinem Berufsleben. Also es ist einfach so, du bist jetzt quasi mit dem Selbststudium fertig und hast jetzt so deinen ersten Arbeitgeberjob fast ein bisschen. Ne? Obwohl du natürlich dann als Produzent dann eher in der Selbstständigkeit bist. Aber ich sehe das halt als wichtigen Schritt vorwärts. Und deine Einstellung dem gegenüber, was ich meinte mit negativ, das ist natürlich dadurch begründet, dass du weißt, wie soziale Medien und so funktionieren. Ne? Jemand, der sagt, boah, geil, Funk oder so, der schreibt deswegen keinen Kommentar. Ne? Das ist ja klar, das machen nur die Leute, die das scheiße finden oder ist der Nächste gefallen und einen schnöden Mammon anheim und alles.
Da gibt es auf jeden Fall, da gibt es übrigens eine krasse Verzerrung, ne, wegen dieses ganzen ÖAR-Diskurses, dass da zu viel Geld vernichtet wird. Das Geld, was da vernichtet wird, ist vor allen Dingen, so wie ich das beobachte, sehr viel Bürokratie. Und dieser Apparat drumherum und das, was ich jetzt für die Beiträge verdiene, also da komme ich am Ende des Tages auf dasselbe raus, was ich so verdienen würde, wenn ich es so machen würde. Also das war auch ein harter Kampf, das so hinzukriegen. Und der MDR hat da
Also du bist für mich ein schlagendes Argument für einen Rundfunkbeitrag. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wohler, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen als vorher.
Ne, fließt direkt alles zu mir.
nee, aber wirklich, also ganz im Ernst, also ich sehe das da nicht nur ausschließlich negativ und ich glaube, da sollte man auch deine Followerschaft nicht unterschätzen. Also da gibt es, glaube ich, genug Leute, die das verstehen werden, die das auch so äußern werden. Denke ich schon.
Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe gestern schon mal so ein bisschen das Video rumgeschickt zu meinen Influencer-Kollegen und Kolleginnen. und war sehr überrascht, dass das Feedback da sehr, sehr positiv ausgefallen ist. Also wirklich sehr positiv.
Die verstehen dich natürlich umso mehr, weil das Gedankengänge und Handlungsoptionen sind, die die auch alle auf dem Tisch liegen haben oder die sie schon durchgemacht haben oder noch durchmachen werden oder Gedanken, mit denen sie sich tragen oder auch wenn sie zu anderen Schlüssen kommen. Das sind natürlich Leute, die in Bezug auf die Themenfrage in deiner Seelenwelt unterwegs sind, ne? Die könnte ich da, glaube ich, ganz gut verstehen. Ja, also insofern.
Auf jeden Fall war das gestern auch, wir haben gestern schon so ein bisschen ein Vorbereitungsgespräch gemacht, so für die nächste Etappe sozusagen. Also quasi firmenintern. Und das war dann auch irgendwie so ein krasser Moment, weil mittlerweile sind es ja doch schon, fast ein Dutzend Leute, die für mich arbeiten. Ob jetzt nun fest angestellt oder als Freelancer. Und das ist schon irgendwie ein krasser Moment, wenn du dann realisierst, wie viele Leute irgendwie da an diesen Produkten mit beteiligt sind und das einfach auch mal, also jetzt mal so von der Corporate Perspektive, weil sonst ist es ja immer so, ich schreibe dem bei Discord und rufe den an und dann ist es hier und da und das muss jetzt noch hin und her, aber durch diesen Funkbeitritt muss das jetzt professionalisiert werden. Also wirklich, die letzten Wochen waren ja wirklich sehr intensiv, weil wir viele Prozesse professionalisiert haben und jetzt fängt das an, wie so eine richtige Firma zu laufen und das ist schon krass. Ne? Ich habe die letzten 2-3 Wochen eigentlich fast den ganzen Tag immer telefoniert für irgendwelche Absprachen und Entwicklungen und so und dann quasi mal so eine Ansage an die Belegschaft machen, in Anführungszeichen, so Leute, wir gehen hier den nächsten Schritt, sagt mir jetzt nochmal, was ich alles falsch gemacht habe und wir können es jetzt verbessern irgendwie in Zukunft.
Absolut, also denk immer an den Satz, ein guter Chef ist berechenbar, ne? Also wenn du das bekommen willst, was du erwartest, dann musst du berechenbar sein, ne? Es gibt so Führungskräfte, haben ganz oft so diesen Duktus und diesen Dünkel, dass sie eher so ein bisschen undurchschaubar sind und so ein bisschen unerreichbar und man weiß nicht so richtig und da, ne, vom Abteilungsleiter bis zum Firmenchef, was weiß ich, ne, bis zum Vorstandsvorsitzenden gibt's Leute, die agieren so und das ist halt eigentlich völliger Käse. Das ist das Gegenteil von dem, was du in der ersten Stunde in jedem Führungskräfteseminar lernst, ne. Ein guter Chef ist berechenbar in dem Sinne. Und wenn jemand weiß, wenn er Scheiße gebaut hat, er kommt zu dir und er weiß, ihm wird nicht der Kopf abgerissen, dann wird er auch ehrlich zu dir kommen und an seinen Fehlern arbeiten wollen und es entsteht keine Vertuschungskultur oder sowas. Ne? Also da, nur als ein Beispiel von guter Berechenbarkeit. Oder wenn jemand aus einem Meeting rausgeht und sich denkt, boah, Alter, okay, ich habe jetzt zwar genickt die ganze Zeit, aber was der jetzt wirklich von mir wollte, was der erwartet, das weiß ich zwar nicht, aber dann kann sich ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin trotzdem drauf besinnen. Alles klar, ich weiß doch, was er will, er ist berechenbar, ne, und insofern kann dann der Auftrag trotzdem abgearbeitet werden. Oder es ist kein Problem, Rückfragen zu stellen, ne, weil man eben berechenbar eine fundierte Antwort auf seine Rückfrage bekommt. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei Führungskultur. Ne? Das hat dann weniger einen absolutistischen Anstrich und man sitzt nicht ganz so hoch auf seinem Thron, aber die Ergebnisse sind im Endeffekt besser. Ne? Das ist ganz einfach so.
Ist auf jeden Fall spannend, wie man sich permanent neue Erkenntnisse aufhelfen muss, um da irgendwie das Wachstum zu schaffen, das man braucht, um irgendwie mitlaufen zu können. Also
ja,
ne, es ist halt einfach permanent was Neues so und das. Also es ist spannend und es ist aufregend auf jeden Fall, aber ist natürlich auch immer komplett fordernd.
Ja, du musst allerdings auch den Punkt treffen, wenn du du musst halt auch wissen, wenn du eine Kernmarke geschaffen hast, ne? Und da musst du dann den Twist hinbekommen, dass es um Verbesserungen geht. Und nicht um Veränderung. Wenn du einmal deinen Weg, also wenn wir jetzt im Musikkontext gesprochen, wenn du als Band deinen Sound gefunden hast, deine Art Songs zu schreiben, deine Art Platten zu mixen, wie der Sänger singt, was die Leute erwarten, dann kannst du das verbessern, aber nicht mehr verändern, weil das die Kernmarke ist. Es will auch niemand, dass Coca-Cola nächste Woche anders schmeckt oder Knoppers, dass das Rezept wechselt. Das ist dann, den Punkt muss man treffen und das ist dann schon relativ schwierig. Ne? Also Markus Lanz wird sein Geschäftsmodell auch nicht mehr ändern. Ne? Mhm. Das ist ein Erfolgsmodell, die Leute erwarten das und das wird höchstens in die Tiefe verbessert. Mhm. Wenn du halt, das ist das Schwierige dann zu erkennen, dass du an dem Punkt angekommen bist. Aber um an dem Punkt anzukommen, finde ich, machst du jetzt gerade genau den richtigen Schritt. Da kann ich dich nur ermutigen.
Mhm. Dankeschön. Mhm. Ja. Also werden wir auf dem neuen Heaven Shall Burn Album kein Saxophon-Solo bekommen?
Ich bin dran, ohne Scheiß.
Am Saxophon-Solo?
Ja.
Wirklich?
Also nicht ich. Ich spiele da natürlich nicht Saxophon, aber ich habe eine Stelle in einem Song ausgemacht und die war, als wir drüber geredet haben, noch gar nicht geschrieben. Die ist dann in der Folgewoche einfach so passiert und ich glaube unbewusst wegen unseres Gesprächs und ich kann mir da durchaus ein Saxophon vorstellen.
Oh, wäre das geil. Das wäre richtig geil. Also da glaube ich dran. Das wird bestimmt funktionieren. Nice. Kannst du schon was spoilern, so inhaltlich und also so, wo du dich textlich bewegen wirst?
Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, das würde ich lieber eher so ein bisschen als ja, Knall wäre jetzt übertrieben gesagt, aber eher so als Aha-Moment in seiner Geballtheit dann mal kommunizieren.
Hm. Hast du denn schon, also habt ihr denn schon ungefähr einen Horizont, wann das kommen soll?
Nee, wir arbeiten jetzt, also wir haben natürlich interne Planungen und was weiß ich, wenn ich dir das jetzt erzähle, muss ich das natürlich rausschneiden irgendwie, aber wer hat es dann noch rausschneiden? Klar,
ja, also, dann müsstet ihr euch dran halten und dann gibt es Stress.
Also nee, ganz genau. Also wir wollen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen das vorantreiben, ne, ohne dass wir irgendwie verzögern. Ali baut da ja auch viel rum.
Muss jetzt nicht sagen.
Ja, so sehr interessiert dich das auch nicht, gell?
Nee, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ne, und auch, ob das der kleine tschechische Ritter noch reinschafft, inhaltlich.
Ja, naja, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt dann, wenn dann heute die Rakete startet bei dir, das heißt dann, die nächsten Nächte werden auch relativ schlaflos sein, ne? Nicht wegen der Reaktion, sondern wegen deines, na, wie soll man sagen, wegen deines Bedürfnisses, die Reaktion abzufischen, ne? Ich glaube, da wird jeder einzelne Kommentar, der reintrudelt, irgendwie abgewartet.
Der Punkt ist, ich muss jetzt natürlich liefern.
Ja, da ist, bleibt dir doch am Ende der Podcast auf jeden Fall.
Ja, genau.
Die das treuesten ist der Punkt. Der Treuen.
Das stimmt. Das ist allerdings richtig. Ja. Mike, was bewegt dich denn gerade? Sind's Spionagefälle in?
Also Spionagefälle auf jeden Fall und ich bin ja auch natürlich immer ein Freund des, wie man es im Spiegeldeutsch sagt, des RAF-Komplexes. Ne? Bader-Meinhof-Komplex und so weiter, wobei das eine andere Generation ist. Also jetzt hier diese RAF-Fahndung da in Berlin, das elektrisiert mich auch schon ein bisschen, ne? Weil man auch da diese politische Dimension von Justiz mitbekommt. Ne? Das sind so drei Heinis und Heininnen, denen da schwere Raubüberfälle vorgeworfen werden und so. Und auf einmal sind da Hundertschaften der Polizei in Berlin mit Hausdurchsuchung und ganze Wohnviertel werden durchsucht und teilweise evakuiert und so weiter für schwere Raubüberfälle ohne Personenschaden, die na, teilweise 20, 30 Jahre zurückliegen oder so. Ne? Und immer mit dem Duktus, RAF-Mitglieder der dritten Generation, 1989 wurde Alfred Herrhausen hingerichtet in seinem Dienstwagen und so weiter. Und es ist, das sind überhaupt nicht Gegenstand der Vorwürfe, warum gegen die gefahndet wird. Ne? Ja. Die waren in Anführungsstrichen nur Mitglied einer Organisation, die sich dazu bekannt hat. Ne? Also ohne das verharmlosen zu wollen, aber also das wird schon wieder ganz schön politisch eine Sau durchs Dorf getrieben, damit mal gezeigt wird, okay, wir gehen auch wieder gegen Linksradikale vor und so weiter. Ja, Dabei ist es ganz gewöhnliches Verbrechertum,
richtig,
hier repressiv vorgegangen wird.
Also es wäre krass, wenn gegen jeden rechten Verbrechensfall in dieser Schwere ein derartiges Medienecho stattfindet. Also es wäre gut, wenn dem so wäre.
Naja.
Aber dann wäre die Presse permanent voll. Also,
ja, ich habe jetzt auch mal einen Artikel aus dem Jahr 2019 gefunden, ne, wo ganz unaufgeregt mal analysiert wird, was da Klette und so weiter. Da ist die Hälfte der schweren Raubüberfälle, die denen vorgeworfen wurde, die sind dann von Staatsanwaltschaften und so schon eingestellt worden. Ne? Die haben irgendwie alle schweren Raubüberfälle bei Supermärkten und Geldtransportern und so weiter, die so das gleiche Schema hatten irgendwie. Das haben sie alles so denen zugeschoben. Und einige Staatsanwaltschaften haben da wegen mangelnden Tatverdacht das schon eingestellt gehabt im Jahr 2019 und so. Ne? Also das war eigentlich völlig am Abebben.
Ach, sprich, die haben denen mehr zugeordnet, als da eigentlich passiert ist, weil...
Naja, natürlich, klar, so, das sind ja, es sind ja immer, ne, also die können nicht als aufgeklärt gelten, da einige Strafsachen, also wir reden immer noch von Verbrechern, ne, also das will ich damit nicht sagen, aber die Verhältnismäßigkeit, die ergibt sich hier aus Staatssicht wirklich nur, weil dieses RAF Anhängsel da ja mitschwingt, ne, ja, für stinknormale Gewaltverbrecher, versuchten Mord aufwärts und sowas, wird sowas garantiert nicht betrieben. Ne? Und ich finde auch, man sieht auch so, wie das, wie die Staatsanwaltschaften und Untersuchungsbehörden, wie das noch so funktioniert, wenn du dir die scheiß Fahndungsbilder anguckst, ne, wie dem da ein Hut drauf montiert wird, dem einen und die Bilder. Ich meine, wir leben im Zeitalter der KI, ne? Da sitzt da immer noch ein kurz vor der Pension befindlicher Phantombildzeichner, der ja vor 20 Jahren auf ein EDV-System umgeschult wurde und macht da so einen Scheiß pixeliges Bild, scheinbar mit der Schärfenstärkefunktion in seinem Coral Paint 1 irgendwie ein bisschen schärfer, und also das ist von der Qualität einfach, macht einfach nur betroffen. Ne? Also das ist
ich merke alles schon
dermaßen 80er, also es wird wirklich nach 80er, 90er Jahre oder nach 90er Jahre Terroristen mit Methoden der 90er Jahre gefahndet. Ne? Also das ist wirklich der totale Wahnsinn. Willkommen in der alten Bundesrepublik.
Wobei man ja auch sagen muss, dass die jetzt ja auch, also die Klette ja auch nur deswegen entdeckt wurde, wegen Hinweisen aus der Bevölkerung. Also es ist ja schon wieder nichts gewesen, was ein Fahndungserfolg war in dem Sinne, sondern es ist ja wieder nur Zufall und Glück.
Kommissar für Zufall, auf jeden
das
ist Fall.
Unglaublich, natürlich. Der effizienteste Polizist aller Zeiten.
Ja, und das spricht natürlich auch wieder fürs deutsche Denunziantentum, ne? Also sind auch, stand in dem Artikel von vor einigen Jahren, über 2000 Hinweise auch zu dem Thema eingegangen und was weiß ich. Also wenn es um Detektivgeschichten, um Beteiligung geht und so, da ist der Deutsche natürlich auch immer vorne mit dabei, ne? Also man kann nicht von Denunziantentum sprechen.
Ich hab da was gesehen. Was denn? Alles.
Genau, na, man kann nicht von Denunziantentum sprechen, weil es geht ja wirklich um Repression Verbrechern gegenüber, ja. Das ist ja grundsätzlich erstmal was Positives, aber trotzdem hängt das so ein bisschen im Deutschen drin, so der Mann mit Kissen am Fenster, der alles gesehen und gehört hat, ne?
Ja.
Und der da genau weiß, wer an dem Tag da vorbeiläuft, und da ist gestern eine halbe Stunde er hier vorbeigelaufen. Was war da los? Ne? Also ohne solche Leute, da wäre der Fahndungsdruck noch viel, viel geringer, glaube ich. Ja.
Ich habe gestern einen Beitrag gesehen vom Spiegel TV, wo ein, wo kam denn der her? Irgendwo hier, Gräfenhainchen, glaube ich. Wie nennt er sich? Anzeigenhauptmeister.
Okay.
Der spielt Polizist und fährt durch die Ortschaften und denunziert Leute, die auf abgesenkten Bordsteinen parken, und Leute, die in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form von SDVO Verstößen begangen haben. Hat eine App, wo er das dann einreicht und macht, hat pro Jahr irgendwie 4.500 Anzeigen, die er stellt. Und sein größter Traum ist, in jeder Gemeinde Deutschlands eine Anzeige zu erfassen.
Okay. Klingt so nach, das ist ein geborener Blockwart, glaube ich.
Ja.
Der macht bestimmt Urlaub in Nordkorea oder so.
Nee, der macht Urlaub immer in irgendwelchen anderen Gemeinden Deutschlands, wo dann Leute denunziert. Und das, also das ist wirklich auf der Ebene, der Ladezone 7 Meter, dann stellt er sich mit dem Zollstock hin, misst aus, und dann steht jemand halt einen halben Meter in der Ladezone drin, Anzeige.
Das ist doch pathologisch, oder?
Also das ist
nicht mehr normal.
Nee, das ist absolut nicht normal. Und da sollte, also der Punkt ist, also de facto stimmt es, aber kein Mensch mit einem gesunden Geist wird dem derartig auf den Zahn fühlen. Vor allen Dingen in einer Form, die ganz nah an einer Amtsanmaßung und dem Nach- oder dem Nachstellen von einer Amtsfunktion ist, ne, der läuft in so einer Sicherheitsjacke rum. Und hat auf seinem Fahrrad vorne ein Schild, wo Polizei draufsteht, also nicht Polizei, sondern Polizei. Und also ganz, ganz übel an dem immer dran, knapp dran vorbei, dass man ihn selber dafür irgendwie belangen könnte.
Was für ein armes Schwein, ey. Meine Fresse. Also da geht's mir noch gar nicht mal so sehr um den einzelnen Parkverstoß, der da angezeigt wird, ne? Das ist ja dann nur mal ein Verstoß. Mir geht's da eher um die, ich meine, klingt jetzt total hippie-mäßig, aber um diese ganze negative Energie, die da irgendwie schafft, wenn man nicht mal alle fünf gerade sein lassen kann. Weißt du, was ich meine?
Stell dir mal vor, wie schlimm die Energie in Gräfenhainchen sein muss mit dem in der Nachbarschaft.
Ich meine, heißt das nicht Gräfenhainchen?
Ja.
Wenn du immer Gräfenhainchen sagst.
Gräfenhainchen, na klar.
Gräfenhainchen, okay, sagt man das so.
Bei uns
das ist Richtung Chemnitz ist das, oder?
Nee, das ist eher Richtung Bitterfeld.
Ach, eher Richtung Bitterfeld, okay.
Das ist doch quasi direkt in der Nähe von Ferropolis.
Ach so. Ah, okay. Ja, also, weil derjenige, der da einen halben Meter zu weit in der Ladezone stand oder so, da kriegt er deswegen auch schlechte Laune, ne?
Na, und vor allen Dingen Strafzettel.
Wahnsinn. Wahnsinn. So. Nee, also, aber das kann ich mir in Deutschland sehr, sehr gut vorstellen. Da rennen mehrere solche Leute rum, denn Ordnung muss sein. Ne? So einfach ist das ja. Aber du hast ja vorhin schon auf den Abhörskandal der Luftwaffenoffiziere und den Taurus betreffend abgehoben.
Offensichtlich, das beschäftigt mich auch. Offensichtlich sind diese pedantischen Deutschen immer nicht in der Cybersicherheit aktiv oder bei IT-Dingen, die irgendwie...
Hat sich hier bei uns heute jemand reingewählt? Nee, gell? Nee.
Naja, es gibt hier, glaube ich, nichts von Belang zu belauschen.
Also du musst mal überlegen, auf was von einem Spionage-Level die Russen arbeiten, ne? Die wählen sich in einen scheiß Webex-Meeting rein und keiner merkt's. Also das ist jetzt hier nicht, wie soll man sagen, so die obere Hackerkaste, die da am Werk war, ne? Also das ist schon... Ja, muss ich wieder sagen, macht betroffen. Also es ist wirklich einfach nur zum Kopfschütteln. Aber so aus juristischer Sicht ist der Fall auch total interessant. Mhm. Ja? Weil natürlich, also unabhängig von der Frage, ob sich von den Offizieren da irgendjemand strafbar gemacht hat, indem Confidential Informations da in einem WebEx-Meeting irgendwie, ob das da das richtige Medium ist, da bestimmte Informationen auszutauschen. Das müssen die intern dienstlich irgendwie klären. Aber wusstest du, dass die Aufzeichnung des vertraulich gesprochenen Wortes, dass du dich theoretisch schon strafbar machst, wenn du dir das jetzt anhören würdest? Wenn du im Internet danach auf die Suche gehst und hörst dir das an. Das ist schon ein Gebrauch machen dieser strafbar zustande gekommenen Information. Also könnte so sein, ne? Und da würde man sich schon strafbar machen.
Aber doch nur, wenn man wüsste, dass es confidential ist, oder? Wenn du nicht weißt, dass es confidential ist, dann doch nicht.
Ja, du suchst ja danach. Ne? Also das ist ja...
Aber dann weißt du ja noch nicht, ob es confidential war.
Das ist dann natürlich die Vorsatzfrage. Klar, eine Fahrlässigkeit ist in dem Fall schwer denkbar. Ist, glaube ich, auch nicht ein Vorwurf in dem Tatbestand von der Vorschrift. Aber das ist schon total interessant, ne? Und da hat man dann schon zu tun, zu erklären, warum das nicht so ist. Mit einer Güterabwägung, keine Ahnung, damals mit Kokainkanzler oder Vizekanzler da mit der russischen Oligarchennichte da auf Ibiza, wo er da die österreichische Politik verkaufen wollte. Was weiß ich, ist ja eine ähnliche Situation. Ne? Da haben Gerichte dann eher so gefunden, ja okay, die Presseleute, die da diese Aufnahmen und so weiter hergestellt haben, da herrscht schon Pressefreiheit, haben da so ein bisschen gegeneinander abgewogen. Spielt sich auch nicht gänzlich im deutschen Recht ab. Aber das sind interessante Fragen, die es da gibt. Aber rein theoretisch ist ein Gebrauch machen, was schon das reine Anhören ist, von dem Meeting. Wenn du jetzt googeln würdest, ich habe mal gegoogelt, ob man das irgendwo finden könnte.
Also sprich, jeder...
Hab's nirgendwo gefunden.
Jeder, der diese der eine Sendung gesehen hat, in der dieses Ibiza-Video in Teilen gezeigt wurde, hat sich strafbar gemacht.
Der Vorwurf, den könnte man zumindest nach deutschem Strafrecht, ich bin da nicht so fit im österreichischen Strafrecht, oder in Ibiza ist ja dann vielleicht auch das Strafrecht des Tatortes. Aber das Gebrauch machen, das Anhören findet ja sozusagen in deiner Rechtssphäre statt. Also
das wollte ich gerade fragen, ne? Also es unterliegt ja dann nicht dem Rechtsverständnis von Ibiza, vermutlich.
Kannst du auch diskutieren, wo die Server stehen, wo du es abgerufen hast, wo du es dir angeguckt hast, wo du Gebrauch davon gemacht hast. Da kannst du auch nochmal eine Doktorarbeit drüber schreiben, wenn du willst. Das sind aber sind da sehr, sehr interessante Fragen. Und der Grund, warum du das auch nirgendwo im Internet findest, ist ja, weil es ist auch strafbewehrt, die Verbreitung dieser strafbar zustande gekommenen Aufzeichnung. Ne? Und jeder Sender, jeder Radiosender, jeder, der den Link teilt und so weiter, wird es sich damit auch strafbar machen.
Naja, deswegen lebt ja Kim.com in Neuseeland.
Ja, sozusagen. Ja. Hey, das ist schon interessant. Und dann geht's noch weiter. Das habe ich in einem Jura-Blog gelesen, war ein ganz interessanter Einwurf. Es gibt, hatte ich vorher auch noch nichts von gehört, so ein ganz exotisches Ding. Das ist der Paragraph 109d im Strafgesetzbuch. Ne? Also da können wir zum Beispiel mal in Richtung Bernd Höcke schielen oder so, der dann natürlich auf X schreibt, die Bundeswehr hat mit dem Meeting einen Angriffskrieg auf russischem Boden vorbereitet, in dem da ein Angriff auf die Kertschbrücke diskutiert wird und so, ist grundgesetzwidrig, ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges und so weiter. Und dieser Paragraph 109d StGB sagt, wenn jemand Fehlinformationen verbreitet, um die Funktionsweise der Bundeswehr zu beeinträchtigen zur Landesverteidigung, der macht sich strafbar. Ja, und da ist sogar der Versuch strafbar nach Absatz 2, 109d Absatz 2. Und da könnte man durchaus überlegen, könnte man so jemanden nicht anzeigen, weil er damit der Bundeswehr schaden will. Ne? Interessante Fragen, die sich da so für den Juristen ergeben aus so einer, es ist ja fast wieder eine Schildbürgergeschichte. Ne?
Aber mal eine blöde Frage. Hat man als Jurist was davon, wenn man solche Fälle nimmt und dann eben selber als Kläger tätig wird?
Also ich muss dazu sagen, dass mit dem, was ich vorhin erzählt habe, mit dem unberechtigten Aufzeichnen von vertraulichen Gesprächen und so weiter, das ist auch ein Antragsdelikt. Ne? Da muss jemand auch einen Antrag stellen, damit das strafverfolgt wird. Man wird ja nicht selber als Kläger tätig. Ne? Man könnte es nur irgendwie anzeigen. Also eine Prominenz für einen Anwalt oder so würde sich da eher aus einer Verteidigung ergeben. Ne? Deshalb sind ja viele Anwälte als Strafverteidiger auf sowas heiß, auf möglichst öffentlichkeitswirksame Fälle. Weil je öfter da dein Name fällt oder dein Gesicht in der Kamera ist, ist natürlich bares Geld, ne, für die nächste Klientel, die sich da bei dir meldet. Aber jetzt da als Kläger irgendwie selber tätig zu werden, natürlich wird vielleicht einige Leute geben, die da öffentlichkeitswirksam rausbesauen, ja, habe ich dann den und den angezeigt und das dann öffentlich machen oder so, ne, eher so als Publicity-Ding. Aber selber Geld daraus schlagen, kann man da, glaube ich, nicht. Also es ist auch nicht denkbar, da irgendwie als Nebenkläger, als Geschädigter aufzutreten bei sowas. Das verstehe ich nicht ganz.
Also gibt's da keinen juristischen Anzeigenhauptmeister?
Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, also das würde ich auch.
Das wäre schon massiv, wenn es jemanden gäbe, der einfach richtig fit ist in solchen Fragen und einfach durch die Lande flattert und alle möglichen desinformationsverbreitenden Schwurbelgesichter verklagt.
Ja, also das kann man, glaube ich, E-Law-mäßig, weiß ich nicht, ob sowas überhaupt schon gibt. Ne? Also es gibt ja, wird ja auch im deutsche Recht wird ja auch immer mehr in die Richtung Sammelklagen und E-Law-mäßig. Also E-Law bedeutet in dem Zusammenhang, dass du wirklich nur Homepages hast, wo du deine Klageansprüche eingibst. Eine Anwaltskanzlei wird dann automatisch in einem automatischen System dafür dich tätig. Bei sowas, ne, also mit Regressansprüchen, bei Produktrückrufen oder sowas, ist ja in den USA schon gang und gäbe sowas. Also das wird in Deutschland auch immer mehr eingeführt. Und die FDP, der FDP-Justizminister, entwickelt natürlich unser Recht auch eher in die Richtung hin. Ist jetzt aus Verbraucherschutzsicht nicht immer als negativ zu bewerten, sowas, ne? Um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen.
Ja, aber
da könnte man auch überlegen, ob man da so eine Art Denunziantenboard so einen juristischen Blockwart für sowas irgendwie hat. Wobei in dem Zusammenhang wäre ja das Wort Blockwart dann fast positiv besetzt. Da das hätte ich stimmt, so ein bisschen ja. Problem damit. Da würde man es dann wahrscheinlich Guardian oder Watchman nennen oder so. Irgendwas Hältigeres.
Was spricht denn gegen Sammelklagen?
Gegen Sammelklagen spricht aus Verbraucherschützersicht, so wie Sammelklagen im Moment in Deutschland sind, erstmal nichts. Aber es gibt natürlich in der gerade besonders in den USA die Tendenz, dass da schalten Anwaltskanzleien Werbeanzeigen, wo drin steht, sie sind erkrankt und hatten in den letzten Jahren mit Glyphosat zu tun, dann melden sie sich bei uns. Vielleicht können wir Zwinker, im Zwischenzeilen steht dann Millionen für sie rausschlagen. Ne? Und dann werden halt die tragischen Geschichten von Leuten, von Anwaltskanzleien gesammelt, in Sammelklagen zusammengebündelt. Und am Ende kriegt man dann, was weiß ich, ne, hat die Anwaltskanzlei dann von einem Konzern Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe, ne, die dem Einzelnen vielleicht zustehen würden, und diejenigen kriegen dann so 20.000, 25.000 Dollar ausgezahlt.
Da wird dafür dann Juristerei zum Big Business dadurch.
Da wird Juristerei zum Big Business dann dadurch, genau. Also das ist ja dann...
Dann machst du keine Podcasts mehr mit mir.
Nee, also in dem Bereich bin ich ja überhaupt nicht tätig. Dann
Bayer.
Ich bin überhaupt nicht tätig in dem Bereich, um Gottes Willen. Ja, aber das gibt's in Deutschland auch schon, dass du gerade bei Verkehrsdelikten oder so, wenn du Einsprüche einlegen willst oder so, gehst du auf die Seite von bestimmten Anwaltskanzleien, gibst da eine Maske, deine Informationen ein und so weiter, und da sitzt nicht ein Mensch dran. Da wird dann automatisch ein Widerspruchsschreiben, Antrag auf Akteneinsicht, was weiß ich, wird dann alles automatisch abgefeuert. Also dieses E-Law-mäßige wird da ganz schön vorangetrieben werden. Ist natürlich auch eine Lizenz zum Gelddrucken für manche Anwaltskanzleien, ne? Weil sie sich nicht mit dem einzelnen Fall, mit dem einzelnen Mütterchen, das wegen einer Erbstreitigkeit da in die Anwaltskanzlei gewackelt kommt, und da musste dich dann wegen 5.000 Euro, wo sie glaubt, dass ihre Schwester Inge, die vor dem Tod der gemeinsamen Mutter zur Seite gebracht hat, irgendwie rumschlagen oder so, ne? Das ist dann natürlich Kleinvieh im Vergleich mit sowas und sehr, sehr zeitintensiv und
ja, du im kannst kapitalistischen es quasi dann Kontext mit einer Maske nicht produktiv überstülpen, ne? Klar.
Ja, genau. Ne? Also alle diese Fälle, die du sozusagen da eben sammeln kannst. Ansonsten sind Sammelklagen, gerade was im Umweltrecht und so weiter stattfindet, aus meiner Sicht eine gute Sache, oder auch im Verbraucherschützerrecht. Mhm. Ne? Aber man hat das ja jetzt auch gerade beim VW-Abgasskandal und so weiter gesehen. Das sind ja dann schon fast Sammelklagensysteme unterwegs gewesen.
Ja, eben, deswegen. Also ich hatte so das Gefühl, dass es schon ab und an vorkommt, aber es ist grundsätzlich irgendwie in Deutschland nicht erlaubt ist oder nicht umgesetzt werden kann auf rechtlicher Basis. Und das fand ich immer so ein bisschen verwirrend.
Na, es muss prozessrechtlich erlaubt sein in den bestimmten Fällen.
Ja,
ja, genau. Und dann gibt es ja auch noch Arten von Klagen, also Verbandsklagen, ne, also wo zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe oder der BUND im Namen der Natur oder im Namen von irgendjemanden dann sozusagen Klage erheben kann. Ne? Das sind Verbandsklagerechte. Das ist auch noch eine ganz positive Sache eigentlich. Aber umgedreht hat natürlich auch der Bund Deutscher Makler oder so vielleicht mal ein Verbandsklagerecht. Das weißt du ja nicht. Ne? Also insofern.
Sehr spannendes Thema. Also da da noch ein bisschen tiefer einzutauchen, wäre bestimmt an anderer Stelle ganz interessant jetzt für den Podcast. Wir sind schon wieder fortgeschritten in der Zeit, Mike.
Ja, aber wollte nur mal kurz deine Meinung, was sagst du zur Rolle unseres Bundeskanzlers in dieser ganzen Taurus-Sache? Das ist schon ganz schön, oder?
Naja, also ich finde diese dargestellte Uneinigkeit einfach auch auf europäischer Ebene sehr schwierig. Also dass Macron auf der Basis ist, naja, man könnte ja auch direkt Bodentruppen schicken, und er so, nee, wir schicken noch nicht mal Taurus. Ich finde, es ist einfach... Also ich finde, Olaf Scholz, meine persönliche Meinung, ist die falsche Person jetzt an dieser Stelle. Also ich habe schon immer gedacht, dass Olaf Scholz komplett die falsche Person für diese Rolle ist, aber es wird immer deutlicher, wie falsch er an dieser Position ist. Und ich denke mir jedes Mal, was hat Putin gegen Scholz in der Hand, dass er ja, die Ukraine so belastet?
Ich weiß nicht, weil, ja, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann mir noch denken, dass es noch Erkenntnisse zur Rolle der Ukraine in der Nord Stream Sache gibt, ne? Dass das noch so eine Art eingeschnappt sein, ja, aber sein könnte, aber weil
du kannst doch die Sicherheitsstruktur.
Du kannst doch die Sicherheit Europas nicht wegen einer eingeschnappt sein Situation jetzt hier, also das sind ja Sachen, die können ja im Nachhinein aufgearbeitet werden, wenn der Aggressor zurückgeschlagen ist, aber bis zu dem Zeitpunkt muss das doch mit allen Mitteln vorangetrieben werden, oder nicht?
Wie also gesagt, also das Einzige, was ich spüre, dass da Gründe Gründe und Konstellationen am Werk sind, von denen wir alle nichts wissen und dass
müssen,
das, was
ja.
Das, was da geäußert wird, garantiert nicht die Gründe sind.
Muss.
Also muss,
ich kann
ja,
es mir nicht. Ich finde das so für. Ich halte das für so irrational im ja. ganzen Zusammenhang, dass da andere Informationen vorliegen müssen. Ganz klar, ja.
Absolut, ja, sehe ich genauso. Und welcher Art die Informationen sind, das ist dann kompletter Spekulatius. Ne? Das kann, also wenn wir das wüssten, wären wir wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Ne?
Na Gott sei Dank wissen wir es nicht.
Deshalb äußere ich jetzt auch mal keine weiteren Verdächtigungen, nicht, dass ich zufällig irgendwie Recht habe, ne? Und dann
Gott
morgen
sei Dank
aus der Badewanne nicht mehr rauskommt.
Ja, Gott sei Dank ist das ein Podcast mit Viertelwahrheiten hier. Das ist das Einzige, weswegen wir noch am Leben sind.
Nee, aber stell dir mal vor, du bist als wirklich stinknormales, unterdurchschnittliches Podcast-Arschloch, äußerst irgendeinen Verdacht, irgendeine dumme Theorie und du triffst haargenau ins Schwarze und auf einmal kippt da ein KGB-Offizier in Moskau vom Stuhl, als er das hört
und schickt dir
seine Leute auf, weil ich fall die Treppe runter aus dem Fenster oder werde beim Parkspaziergang erschossen oder irgendwas, ja. Ne? Um Gottes Willen, also genauso denkbar in CIA-Richtung oder so. Also ist schon... Oh.
Das ist halt auch der Punkt, ne? Wieso sprechen wir nicht einfach über angenehme Sachen?
Wäre eigentlich auch ein cooler Romanplot, ne? So jemand da wirklich einfach durch eine... Das ist fast so ein bisschen Kafka-mäßig. Stell dir mal vor, du würdest so eine kafkaeske Situation in einen Geheimdienstkontext einkleiden. Jeder macht einfach mal jemand auf einer Betriebsfeier einen dummen Witz, da als Video im Internet landet oder so und trifft da komplett bei einer Staatsaffäre ins Schwarze und wird dann vom Geheimdienst verfolgt.
Ich habe das Gefühl, diesen Plot gab's schon. Und der ist so ein bisschen wie der Plot vom Film Argyle, okay, wo eine Romanautorin auch irgendwie die Geheimpläne von Geheimdiensten irgendwie schreibt, obwohl...
Das bestätigt ein bisschen, was mir immer meine Filmmacher-Kumpels erzählen oder so. Es gibt sowieso nur so 8 bis 10 Storys und die werden eh immer gleich erzählt, also anders erzählt.
Richtig, aber das stimmt schon. Naja. Und ich habe mir das gestern bei Dune so gedacht.
Lohnt sich das?
Ach, es ist geil. Es ist wirklich, also schon auf Basis des Sounddesigns und der Ästhetik der Bilder, weil Villeneuve ist halt auch einfach... Also rein.
Ist das nicht ein Formel-1-Fahrer gewesen? Jacques Villeneuve?
Nee, das ist.
Also egal.
Nee, Denis heißt.
Ich kenne den Namen nur daher. Ich weiß es nicht.
Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Jedenfalls, also es ist einfach so dieses typische Every Frame a Painting, ne? Also du kannst anhalten und dann denkst, es ist einfach an sich schon ein Kunstwerk. Und aber auch beeindruckend einfach das Sounddesign dahinter. Und da muss ich sagen, man kann über Hans Zimmer denken, was man will, aber er ist einfach wirklich Meister seiner Klasse.
Genie. Ist
also,
und,
also selten, oder also ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, das auf der großen Leinwand so monumental rübergekommen ist wie das. Ich meine, ich habe Herr der Ringe damals nicht im Kino gesehen, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das vergleichbar ist. Aber also die Darstellung von Weite und von Größe und von Schwere und Bedeutsamkeit und hab ich so noch nie.
Also ist auch ein absolutes Argument für die Relevanz von Kinoleinwänden, so ein Film.
Ja.
Ne, dass man.
Und auch die Relevanz von Großkinos. So also nicht nur Programm, das ist ein Film, den kannst du nicht im Programmkino gucken. Da kannst du sowas wie The Whale gucken, aber so ein Film kannst du.
Nee, da muss IMAX es Popcorn wackeln, wenn der Subwoofer loslegt.
Ey, ja, ohne Witz, meine Trommelfelle haben geflattert. Das war, also du wirst im Sitz massiert vom Bass. Das,
okay.
Aber das, dadurch fühlst du diese Würmer unter dem Sand einfach auch, also als Präsenz im Raum. Fantastisch, wirklich. Ich werde nochmal reingehen, glaube ich. Das war so gut. Oh, das klingt, also da muss ich mich mal freieisen. Auf jeden Fall, das klingt wirklich cool, weil ich mag dieses Universum natürlich.
Ja. Hast du den ersten Teil davon auch gesehen oder kennst du nur den Lynch-Film?
Ich kenne nur den Lynch-Film, ja.
Ist interessant, weil es ist teilweise wirklich beides sehr stringent bei der Erzählung dessen, was passiert ist, aber ich finde, bei Lynch sind so in der Mitte sind einfach Teile so weggeschnitten, dass du den Zusammenhang zwischen dem ersten Teil des in die Wüste Gehens und des aus der Wüste Kommens irgendwie nicht verstehst. Und die schaffen das wirklich, das sehr gut zu erzählen und das auch den Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben, zu erklären. Also finde ich als jemand, der es nicht gelesen hat, sehr viel verständlicher als den Lynch-Film. Und also tatsächlich auch spannend, dass die Giga-Ästhetik beispielsweise trotzdem weiterlebt in diesem Film. Also, dass es trotzdem übertragen werden kann auf die Architektur der Harkonnen in einem moderneren Stil. Also es ist transferiert in die heutige Zeit, aber es hat immer noch diesen Charme oder diese Ästhetik. Also wirklich beeindruckend.
Oh, geil, habe ich Bock drauf. Da hast du mir jetzt richtig
und die
Lust auf Kino gemacht.
Und die Arena-Szene ist so in Infrarot gedreht und dadurch halt so richtig fremdweltlich auch vom Gefühl. Also wirklich fantastisch. Aber was ich sehr interessant finde, ist, wenn du die Story einfach, also die Story ist halt einfach, Arrakis ist Arabien und das Spice ist Öl. So, Punkt. Plot umgeschrieben. So, und das sind halt dann die Weltmächte, die darum streiten, wer jetzt die Kontrolle übers Öl hat. Es ist.
Ja, gut.
Na, und die Fremen sind halt die arabischen Stämme, die sich vereinigen, um ihr eigenes Ding mit dem Spice machen zu. Also, so blöd ist es halt eigentlich, wenn du es runterbrichst, kannst du es. Und deswegen funktioniert's. Wenn du Geschichten aus der wahren Welt nimmst und verarbeitest oder Motive aus der wahren Welt nimmst und verarbeitest und da draußen Fantasy-Plot baust, wie War of the Roses und Game of Thrones im Endeffekt, ne? Also weil Game of Thrones ist ja nichts erfunden in dem Sinne. Das ist ja auch alles nur basierend auf Historie und irgendwelchen Versatzstücken, genau wie Herr der Ringe im Endeffekt auch nicht viel Neues hat, sondern einfach nur eine Zusammenfügung von Motiven, die es gegeben hat. Und deswegen, wie du sagst, es gibt halt eine Menge an Geschichten. Und die werden immer wieder neu geremixt und verarbeitet und in neuen Kontext gesetzt.
Ja, klar, also die Wirklichkeit in solchen Fantasy-Geschichten abbilden ist ja, klar, ist ein probates Mittel, was immer funktioniert. Da komme ich zu meinem Kundinnen-Service heute, denn da kommt auch die katholische Kirche vor, die hat ja genau das umgedrehte Geschäftsmodell, Fantasy-Geschichten in die wirkliche Welt umzusetzen.
Wobei die ja auch diese Fantasy-Geschichten remixen. Also das ist
ja,
also deswegen ist die katholische Kirche ja so erfolgreich geworden, weil sie sich halt einfach aus den ganzen Kulturen
haben. Grad des Remixes, um die Konflikte geht es jetzt ganz genau. Ja, weil es ist eine Frau, von der bin ich schon wirklich lange immer Fan gewesen, habe die immer gern gesehen, Interviews gelesen und so weiter. Damit habe ich ja schon verraten, dass es so zumindest eine Zeit lang zeitgenössisch war für mich. Hast du bestimmt auch schon gehört, Uta Ranke Heinemann. Sagt dir der Name was?
Nee.
Also, auch wenn ich nicht mit allem, was sie gesagt hat, immer d'accord war oder so, aber ist eine wahnsinnig beeindruckende Tante. Werde ich hoffentlich jetzt so ein bisschen rüberbringen, warum ich von der so begeistert bin. Also Uta Ranke Heinemann, die wurde am 2. Oktober 1927 in Essen geboren. Also eine richtige Ruhrpottlerin. Kennst du den alten Dieter Krebswitz? Was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet fertig gemacht hat? Essen ist fertig.
Ja, oh,
ja, egal. Also Uta Ranke Heinemann ist sehr, sehr behütet aufgewachsen. Also die Mutter war studierte evangelische Theologin. Der Vater war zuerst ein bisschen gottloser unterwegs, aber hat sich dann auch sehr zu einem gläubigen Protestanten entwickelt. Also war wirklich ein.
Ist ja Gott begegnet auf seinem Lebensweg.
Okay. Ungefähr. Also war ein sehr, sehr behütetes, streng protestantisches Elternhaus. Also sie war die erste von vier Kindern. Also das zieht sich durch ihr komplettes Leben. Die wird ganz oft irgendwo die erste sein. mit irgendwelchen Sachen. Der Vater war dann später auch Bürgermeister von Essen. Uta zeigt sich, dass das, also von Anfang an, dass das Kind wahnsinnig begabt ist. Ne? Also die kann mit 6, 7, 8 Jahren zweistellige Zahlen schon im Kopf miteinander addieren, so ad hoc und auch sprachlich und lesemäßig wahnsinnig begabt und vorausgeschritten. Aber allerdings bis zu einem Grad, der die Eltern dann schon beängstigt. Ne? Also die ist wahnsinnig ehrgeizig, lernbegierig. Das geht sogar so weit, also da wird geschildert, dass der Vater, um sie zu bremsen in ihrem Ehrgeiz, ne, kriegt sie auf dem Zeugnis für jede 4 2 Groschen und für jede 1 nur 1 Groschen.
Was?
Ja, ja. Einfach um die so ein bisschen runterzuholen von ihrem Leistungstrip, dass das Mädchen so selber in sich hat irgendwie, ne? In ihrer Jugend erlebt sie natürlich den Zweiten Weltkrieg, ne? Die erste Bombennacht 1940 in Essen, dann ab 43 Battle of the Ruhr. Weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist von der Royal Air Force und von der US Air Force so ein geplantes Bombardement gewesen. Mhm. Also um die komplette Rüstungsindustrie da eben auszulöschen, die da im Ruhrpott existiert hat. Natürlich, und da wird auch das Haus, die Villa der Familie getroffen. Sie muss dann irgendwie aufs Land ziehen. Die Schule reicht ihr absolut nicht, ne? Also sie wird von der Mutter in Latein unterrichtet, kriegt dann später Privatunterricht in Griechisch von teilweise Professoren. Sie zieht dann irgendwie nach Marburg aufs Land, wo die Mutter...
Halt trotzdem extrem privilegiert nach wie vor.
Ne? Ja, schon. Wo die Mutter studiert hat in Marburg, bei einem ehemaligen Professor ihrer Mutter wohnen da die Kinder und wird dort auch von Professoren unterrichtet, auch in Mathematik, und alle sind sich da absolut einig. Also das Mädchen ist der absolute Hammer, ne? Also was sie da in Mathematik und Philosophie und Sprachbegabung an Tag zeigt, ist absolut außergewöhnlich. Nach dem Kriegsende zieht die Familie zurück nach Essen. Der Vater hat natürlich eine relativ privilegierte Stellung gehabt, aber der macht demonstrativ davon keinen Gebrauch. Ne? Also okay. Bei der Verteilung von Essensrationen und so weiter nimmt er keine Privilegien in Anspruch, und deshalb leidet die Familie da auch ganz schöne Not, ne? Mit den vielen Kindern.
Immer diese Gläubigen, ja.
Naja, das ist so protestantisches, ja. Weiß nicht, asketisch, ein bisschen angehaucht wahrscheinlich, ne? Allerdings, wo der Papa ein bisschen die Beziehung spielen lassen muss, ist, weil seine Tochter ihn absolut damit in den Ohren liegt, sie will auf ein bestimmtes Gymnasium gehen. Das Problem ist, es ist ein Junggymnasium, und der Vater erreicht dann tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung bei der Bezirksregierung in Düsseldorf, und sie darf dort als einziges Mädchen bei 800 Jungen das Abitur machen.
Krass.
Ne? Macht sie natürlich auch mit Auszeichnungen als Beste und so weiter, versteht sich davon selbst. Das ist das Burggymnasium in Essen gewesen. Dort lernt sie einen Mitschüler kennen, Edmund Ranke. Das ist ein Kriegsweiser, also wirklich ein armer Typ. Den verliebt sie sich. Es ist 1947. Und sie verliebt sich in ihn, also das spricht so ein bisschen für ihren Bildungsstatus, weil der Homer so schön aus dem Griechischen übersetzen kann. Das weckt so ein bisschen die romantischen Wallungen bei ihr. Ja. Sie nimmt weiterhin Privatstunden in Geschichte, griechischer Philosophie, Romanliteratur, und die Mutter ist wirklich beängstigt über die Tochter. Also die Mutter schreibt in ihrem Tagebuch: Du kannst nicht vor blühenden Wiesen mit Entzücken stehen bleiben, weil du immer irgendwelche Gedanken hast. Hm. Und die ist, man kann fast schon sagen, lernsüchtig. Ne? Also hat auch Schlafstörungen deswegen und so weiter. Dass die Jugendliche versucht, das auch mit Medikamenten in Griff zu kriegen, was auch nicht so ganz gesund ist, ne? Bald fast zur Abhängigkeit führt, kommt aber davon wieder los. Und das führt aber dann dazu, die muss wirklich mitten in der Nacht aufstehen, um zu lesen und zu arbeiten. Ne?
Was? Und also gibt's da eine Einschätzung, was das ist für eine...
Weiß ich, sie kann einfach nicht anders. Ne? Und wie gesagt, das ist so die Zeit bis zum Abitur ungefähr, was sie dann 1947 macht. Danach schreibt sie sich für evangelische Theologie an der Universität Bonn ein. Dort studiert auch ihr Freund. Der studiert in Bonn aber katholische Theologie. Ne? Als das der Vater mitkriegt, verbietet der Tochter das und sie muss sich dann in Wuppertal an der Uni für evangelische Theologie einschreiben. Also macht dort die Prüfung in Hebräisch mit Auszeichnung, studiert dann in Basel, Oxford und Montpellier. Die Bibliotheken in Oxford, die begeistern sie natürlich absolut. Ne? Sie stürzt sich da in so die Kirchenväter Augustinus und Thomas von Aquin und liest da alles, was sie da irgendwie dazu in Reichweite hat. Der Vater macht währenddessen weiter Karriere, ne? Wird 1949 Präses der evangelischen Kirche, kandidiert auch bei der Bundestagswahl und wird dann...
Alter, was ist das für eine Familie?
Und wird dann von Adenauer auch zum Innenminister gemacht.
Was?
So, ne? Und das ist für sie dann in Oxford und so weiter, weil da kennt ja niemand ihren Vater, da ist sie nicht so die Politikertochter und das genießt sie eigentlich auch dort. 1950 kehrt aber Uta nach Bonn zurück und verlobt sich gegen den Willen ihres Vaters mit ihrem Freund Edmund. Ne? Und 1953 konvertiert sie sogar zum katholischen Glauben. Und das ist für den Vater natürlich ein völliges No-Go. Ne? Also da... Hat die Tochter verloren, wird Geld gestrichen, finanzielle Unterstützung. Ne? Die Begründung von Uta Ranke-Heinemann ist, sie ist ja in diesem erzprotestantischen Umfeld aufgewachsen und sie fühlt sich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da im Katholizismus irgendwie freier in ihrem Denken.
Aber ist ja so.
Und im Studieren. Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen mehr Folklore, aber es ist nicht ganz so starrhalsig und karg irgendwie, ne? Wie der Protestantismus. So ein bisschen kann man das ja fast nachvollziehen. Die wird auch dort innerhalb der katholischen Studiengänge auch gefördert, ne, weil sie ja eine sehr, sehr begabte Konvertitin ist und als Frau, ne, ist ja schon irgendwie was Besonderes und wird da auch relativ protegiert, geht dann nach München, um katholische Theologie zu studieren. Wie gesagt, der Vater hat das finanzielle Unterstützung eingestellt, der vom Ehemann Edmund ist ja auch nicht viel zu holen, der ist kriegsweise, also die leben in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen.
Aber jetzt stell dir mal vor, die hätte mit dem Potenzial einfach irgendwie was Vernünftiges gemacht und nicht einfach nur Religion.
Naja, klar. Also, aber vom Potenzial reden, weil eben das Geld knapp ist, ne, ist für Uta Ranke-Heinemann überhaupt kein Problem. Das Studium, wofür eigentlich 5 Jahre vorgesehen sind, das reißt die in einem Jahr ab. Und promoviert dann auch in München zusammen mit einem Studienkollegen, ein gewisser Josef Ratzinger, der dann später Kardinal und Papst werden sollte. Ne? Also die haben da zusammen auf der Studienbank gesessen. Ist schon auch ein bisschen krass. 1954 heiraten Edmund und sie. Sie wird Dozentin am erzbischöflichen Katechetinnenseminar. Ein Katechet ist so eine Art Religionslehrer in der Schule irgendwie. Und auch noch später dann in der Schule, was von Ursulinen-Nonnen geleitet wird.
Nie gehört.
Ursulin? Nee, das ist so ein Nonnenorden, doch. So hat,
oder ich heilige hatte, Ursula.
Hatte, keine Ahnung, scheinbar. dort kommt sie allerdings nicht ganz so gut an, ne, weil sie da als Frau irgendwie so als katholische Karrierefrau, da wird sie immer so ein bisschen geschnitten und die warten alle irgendwie drauf, da die Nonnen, dass der Mann endlich mit dem Studium fertig ist, damit sie dann nach Hause in den Haushalt treten kann, so ungefähr. Und das stresst sie echt extrem. Da erleidet sie eine Fehlgeburt. Und so ein Schlüsselerlebnis für sie ist, dass sich die Nonnen dort um das ungeborene Kind mehr sorgen als um das Wohl der Mutter, die da gerade ein Kind verloren hat. Ne?
Die heilige Ursula ist übrigens die Patronin der sterbenden Erzieher, Tuchhändler und kranken Kinder.
Okay, alles klar. Wieder
ist aber gelernt. Vermutlich keine historische Person, sondern eine Legendenfigur.
Mhm. Ja, die das heilige soll vorkommen in der katholischen Kirche.
Die heilige Ursula von Köln.
Aha, Aus dem Rheinischen. Auf jeden Fall ist das wirklich prägend für ihren, für so einen ersten Schnitt, ne, den sie da mit dem Katholizismus irgendwie hat. Die Beziehung zum Vater verbessert sich aber langsam so ein bisschen. Da lässt wieder ein bisschen etwas mehr Geld rüberwachsen und sie können sich ein Haus kaufen, die kleine Familie. 1958 und 1960 werden die Söhne von Uta Ranke-Heinemann geboren, Andreas und Johannes. Der Mann allerdings leidet dann lebenslang an so einer Muskelschwäche, irgendwie ist auch auf dem Rollstuhl angewiesen, aber er bleibt als Hausmann sozusagen zu Hause und kümmert sich um die Familie, damit seine Frau Karriere machen kann. 1965 wechselt Uta an die Pädagogische Fachhochschule in Neuss und habilitiert sich in katholischer Theologie. Das klingt erstmal nicht so spektakulär, aber das ist die erste Frau in 2000 Jahren Kirchengeschichte, die in katholischer Theologie habilitiert.
Krass.
Ne? Darüber, ob sie das überhaupt darf, entscheiden 8 Männer. Ne? Sie ist da an relativ fortschrittliche Leute geraten. Also da ist unter anderem Karl Rahner dabei, der Hauptgutachter ist von der katholischen Fakultät und für die Habilitation. Also Karl Rahner ist unter Theologen, also da gilt als einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, ne? Also auch relativ kritisch eingestellt, hat den Katholizismus in modernere Gefilde geführt, ist auch selbst bei vatikanischen Konzilen oder so, ist der als Sachverständiger und so dabei gewesen, also schon eine große Nummer, mit dem sie da Kontakt hat, ne? 1970 wird dann Uta Ranke-Heinemann als weltweit erste Frau zur Professorin der katholischen Theologie ernannt, ne? Im gleichen Jahr wird ihr Vater Gustav Heinemann Bundespräsident. Bundespräsident Gustav Heinemann, auch legendär für einige Sprüche, die er so abgelassen hat. Also wer Bock hat, kann das mal googeln. Da gibt's einige Anekdoten mit Gustav Heinemann.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Einfluss ihres Vaters vielleicht auch entscheidend, dass das so weit kommen konnte mit der Habilitation? Also nicht, um ihr die Leistung abzusprechen, aber um zu erklären, weswegen dieses Dogma gebrochen werden konnte.
Du meinst, ob der Präses der evangelischen Kirche bei der katholischen Kirche da irgendwas vorantreiben konnte? Ich würde sagen, nein.
Naja, auch der Bundespräsident.
Da ist er das ja schon.
Ach so.
Das ist ja im gleichen Ach so, Jahr.
Naja, genau. Aber was war vorher?
Wie, was war vorher?
Na, was war vorher? War sie vorher schon?
Naja, war sie ja auch schon habilitiert. Die Abfolge in dem Jahr 1969 selber, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber als Bundespräsident hast du ja eigentlich nichts zu sagen. Und wer politisch so einen Machtinstinkt hat, dass er so hochkommt, der macht das nicht, wie der Thüringer Justizminister es mal gemacht hat, dass er da in der Schule anruft und für seinen Sohn als Justizminister irgendwas in der Schule regeln will. Solche Leute machen solche Fehler nicht. Oh, ne? Weil das kriegen sie dann aufs Brot geschmiert.
Also aber auf jeden Fall eine krasse Familie, ey. Was da
krasse
Potenzial in dieser Familie stecken muss.
Auf jeden Fall. Also, aber wir bewegen uns in einer Zeit, ne, 69, ne, Mondlandung, was weiß ich, verschiedene Kriege, Friedensbewegungen, ne, Radikalisierung der 68er und so weiter. Also, das ist schon auch eine spannende Zeit. Dann folgen so etliche Jahre, wo sie so in der katholischen Kirche hindümpelt, ne, da in Forschung und Lehre ihr Ding macht. Dann eckt sie mit der Kirche an, weil sie arbeitet auch für eine katholische Zeitung. Und da schreibt eine Frau mal einen Leserbrief. Sie hat mit ihrem Mann jetzt schon 5 Kinder und wird jetzt langsam mal anfangen zu verhüten irgendwie. Ne? Und da gibt sie ihr eine ganz moderne feministische Antwort und sagt, na ja, das haben die Eheleute zusammen zu entscheiden. Irgendwie, und das ist natürlich ein absoluter Dogmenbruch, ne? Also wird die Zusammenarbeit mit der Zeitung da beendet und kachelt so das erste Mal so ein bisschen. Später dann hat sie auch ein herausragendes pazifistisches Engagement, ne? Also sorgt dafür, dass Hilfsgüter nach Vietnam kommen, Medikamente nach Kambodscha, reist, glaube ich, auch nach Indien. Und macht sich da nützlich. Auf Empfängen ihres Vaters ist er auch immer gern eingeladen, weil sie natürlich mit ihrem Bildungsgrad und ihren Kenntnissen da sehr, sehr gut parlieren kann. Ne? Also die ist überliefert Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Russisch. Also spricht sie da alles fließend mit den Gästen. Das sind aber nur die Sprachen von den 12 Sprachen, die sie spricht, die sie am besten kann. Also das ist wirklich, wirklich völliger Wahnsinn und total beeindruckend. In diesem pazifistischen Engagement von ihr eckt sie auch ideologisch mit den Kirchendogmen an, ne, weil da von Soldaten Christi auch die Rede ist, ne, und diese ganze Rhetorik der Kirche, die da bestimmte Kriegshandlungen auch in Vietnam und so weiter unterstützt, das kannst du überhaupt nicht verstehen, dass da die Kirche Kriege gut heißt. Also sie ist wirklich eine radikale Pazifistin, macht sich auch für eine Nullstrategie bei Atomwaffen stark, kandidiert auch für eine Friedensliste für Landtags- und Bundestagswahlen Mitte der 80er und ist aber natürlich auf aussichtsloser Position beziehungsweise für aussichtslose Parteienbündnisse. Ne? So richtig kracht es mit der katholischen Kirche beim Streit um die Marias Jungfräulichkeit. Ne? Das schaukelt sich so langsam hoch, hat dann den Höhepunkt bei einer Fernsehsendung im WDR 3.
Und sie ist dann auf der Position und sagt dann, dass Maria nicht jungfräulich gewesen sein kann.
Ja, sie sagt, dass man muss das auch mal, wie es auch Karl Rahner, ihr Lehrer, so gesehen hat, man muss das bildlich, das sind Bilder, die Bibel liefert und nicht biologische Angaben. Ne? Also im Zuge dessen, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist mir erstmal klar geworden, wie krass die katholische Kirche das sieht. Die glauben ja nicht nur, dass Maria mit einem intakten Jungfernhäutchen empfangen hat, die glauben auch, dass die mit einem intakten Jungfernhäutchen geboren hat. Mhm. Ne? Und Uta Ranke Heinemann, der für liebig sieht, die hat immer so wahnsinnig treffende Ausdrücke, die auch so schlagfertig sind. Ne? Das hat sie dann zum Beispiel als gynäkologische Klapperstorch-Theologie bezeichnet. Ne? solche Sichtweisen. Und die führt das dann halt immer ad absurdum. Ja, sie hat auch mal gesagt, also Kirchenrecht, das ist ein Kompendium maskuliner, hierarchischer Arroganz. Oder solange entsexualisierte Priester mit Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern in dunklen Beichtstuhlgewisper vereint sind, wird sich der Beichtstuhl immer mehr zur Kontaktbörse für Sexualneurotiker entwickeln, in dem auch Pädophilie nicht ausgeschlossen Krass. Werden kann. Und darum sollte man für Kinder und Jugendliche eben so diese Beichtstuhlsituation verbieten. Ne?
Krass, also da hat sie ja schon echt einige rausgelassen, meine Güte.
Da hat sie einige rausgelassen und das aber, wie gesagt, das mit dem Jungfernhäutchen von Maria wurde ihr nicht verziehen. Sie hat den katholischen Lehrstuhl dann verloren.
Krass. Ne?
Also so viel zur Wissenschaftsfreiheit, die katholische Kirche.
Na klar.
Entzieht ihr sozusagen den Lehrstuhl. Sie kommt dann auf einen normalen Lehrstuhl für Religionsgeschichte. Den kriegt sie dann. Soll vorher aber natürlich, wie es in der katholischen Kirche ist, wird dahin bestellt, ne, ins Bistum zurück und soll dort widerrufen. Ne? Und da hat sie dann gesagt, ich werde uneingeschränkt dazu stehen, also kurz vorher hat sie es gesagt, ich werde uneingeschränkt dazu stehen und vorschlagen,
stehe hier, ich kann nicht
dass
anders.
Wir uns auf Karl Rahner einigen, der schon 1970 geschrieben hat, dass die Dinge als Bildsprache und nicht als historische Darstellung zu verstehen sind. Wenn mir das gleich nicht gelingt, dann wird heute hier in Essen der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts ebenfalls verurteilt. Insofern finde ich mich in bester Gesellschaft. Sagte das, ne?
Smart.
Ja, und ist dann an der Universität Essen auf einem Lehrstuhl für Religionsgeschichte, der dann halt nicht mehr kirchlich eingenordet ist. Dann schreibt sie ein Buch, was ein absoluter Bestseller wird, das heißt Eunuchen für das Himmelreich. Also da treibt sie ihre Kritik weiter voran. Kleine Anekdote zu dem Buch ist, obwohl das Buch Eunuchen für das Himmelreich ist, katholische und kirchliche Sexualität, zahlt sie dafür 42.000 Mark Kirchensteuer. Ne? Also für die Einnahmen, die sie von dem Buch hat. Das ist wirklich ein weltweiter Bestseller. Ne? In USA wird überall übersetzt. Sie schreibt noch ein anderes Buch, Nein und Amen. Das wird sogar, was weiß ich, auf Japanisch übersetzt und so weiter. Und sie macht auch klar, dass dieses Geld, was sie da an die Kirche zahlt, an Kirchensteuer aus den Bucheinnahmen kommt und kriegt trotzdem noch ein Dankesschreiben vom Bistum dafür.
Ich finde das interessant, dass man in diesem System, auch in diesem Glaubenssystem, so weit hochsteigen und trotzdem so weltlich argumentieren kann.
Ja, also sie hat ein siebenfachen negatives Glaubensbekenntnis aufgestellt zum Beispiel. Ne? Also erstens, die Bibel ist nicht Gottes, sondern Menschenwort. Zweitens, dass Gott in drei Personen existiert, ist menschlicher Fantasie entsprungen. Drittens, Jesus ist Mensch und nicht Gott. Viertens, Maria ist Jesu Mutter und nicht Gottes Mutter. Fünftens, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, die Hölle haben die Menschen hinzu erfunden. Sechstens, es gibt weder Erbsünde noch Teufel. Und siebtens, eine blutige Erlösung am Kreuz ist eine heidnische Menschenopferreligion nach religiösen Steinzeitmuster. Ne, das musst du dann mal so
also
sagen.
Entschuldigung, aber das ist ja schon fast Atheismus.
Ich sag ja.
Das widerlegt ja die Grundpfeiler des Katholizismus.
Wenn man das so sieht, Alter. Absolut, also wurde ja dann auch so behandelt. Ne? Also wenn das katholisch ist, dann bin ich es wahrscheinlich auch so ungefähr. Ne? Also sie redet
dann
wirklich...
Dann ist die Bibel einfach nur noch eine spannende Geschichte.
Genau, sie sagt, so. Die Männerkirche hat den Glauben zu einem Schrumpfchristentum degeneriert. Ne? So, das ist so ihr Spruch, den sie da bringt.
Sehr spannend.
Führt aus, dass Sadismus, die Hölle Sadismus ist eine Hölle, das ist ein Kult von einem heidnischen Blutgott und so weiter, ne? Also Alter, das Bild steckt dahinter, also solche, ja, die legt halt ganz, ganz offen, wo die Kirche einfach ihre Bilder hergeklaut hat, ne?
Ja, das ist also ich meine, so. Also der Punkt ist, wenn das der Stand der Kirche, der modernen Kirche wäre, wäre das alles irgendwie nachvollziehbar. Dann wäre das alles irgendwie, ja, gut, an den Rest kann man ja meinetwegen glauben, wenn es einfach nur der Glaube an ein Stück Folklore ist, so, ne, und Geschichte ist. Und nicht eben an diesen ganzen Irrsinn drumherum.
Ja, ja.
Nee, krass, also, es ist nicht schlecht.
Wahnsinn. Das treibt es halt fort, ist in Talkshows und so weiter, ist immer eine streitbare Kandidatin. Deshalb dachte ich, vielleicht hast du auch schon mal von ihr in irgendwelchen Rückblicken gehört.
Das kann durchaus sein.
Die hat auch immer so ein hellblaues Lederkostüm hat die angehabt. Das war so ein bisschen ihr Markenzeichen mit so einer Kaltwellenfrisur. Also wirklich eine krasse Tante. Noch, also 2001 stoppt dann ihr Mann, was ein ganz großer Schlag für sie ist. Ne? Das sagt sie selber, hat sie komplett aus der Verankerung gerissen. Und zieht sich dann auch langsam immer mehr irgendwie zurück. Ne? Trotzdem kommen dann immer noch so Sprüche wie, die katholische Kirche findet heute noch mehr Sünde im Schlafzimmern als auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Und also das sind wirklich so Sachen, dafür liebe ich sie absolut. Am 25. März 2021 stirbt sie dann in Essen im Beisein eines ihrer Söhne und ihres einzigen Enkels. Ne, als wirklich hoch angesehene Frau, immer streitbare Intellektuelle, also eine der herausragenden Intellektuellen der Bundesrepublik, würde ich sagen. Und zum Schluss noch ein wunderschönen Spruch von ihr, da wurde sie mal drauf angesprochen, auf das Konzept von Wiedergeburt und so weiter. Und da hat sie drauf geantwortet, da ich diese Welt für ein Irrenhaus halte, ist mir einmal lebenslänglich genug.
Das ist schon erstaunlich, weil das im Endeffekt bewegt sie sich ja sehr in dem Rahmen, den ich auch als mein Verständnis von diesem Glauben.
Genau, sehe. Sie glaubt als Christin natürlich ans ewige Leben und nicht an Wiedergeburt, ne? Aber finde ich, also kann man sich mal beschäftigen mit der Frau, absolut beeindruckend, was die auf dem Kasten hatte, ne?
Und nee, also was auf jeden Wege Fall gegangen ist. Eine sehr spannende Geschichte, sehr interessante Persönlichkeit, sehr interessante Haltung und auch sehr nachvollziehbare Haltung. Danke für die Geschichte, Mike.
Bitteschön.
Und ich begebe mich jetzt auch guten Glaubens und guten Hoffens in die Schlacht.
Alles klar. Hoffnung ist am Anfang und Liebe am Ende. Das hat Uta Ranke Heinemann auch gesagt. Der Anfang und das Ende vom Glaubensbekenntnis, das ist ihr geblieben. Alles andere hat sie weggekürzt mit der Zeit. Und eigentlich solltest du dein Video abschießen und 2 Wochen in den Urlaub fahren. Das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Aber das wirst du nicht schaffen.
Nee, das ist ein richtiger Punkt. Aber die ersten 2 Wochen werden vermutlich die stressigsten der ganzen Zusammenarbeit.
Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Alles klar, mein Guter. Mach's gut.
Dankeschön, Mike. Bis nächste Woche.
Na, ciao.
Ich stehe hier, ich kann nicht anders.